Bei den Vorfällen in Chemnitz handelt es sich derzeit vor allem um Ereignisse, die von Männern gemacht und von Männern analysiert, diskutiert, verurteilt und vorangetrieben werden. Je bedrohlicher und gewaltvoller Nazis agieren, desto mehr droht antifaschistische Politik, wieder zur reinen Männersache zu werden. Ein Rückschritt, da feministische Analysen zur Relevanz von Geschlechterverhältnissen und Konstruktionen für die Dynamik und Stabilisierung der extremen Rechten in der Vergangenheit deutlich stärker in entsprechenden Diskussionen berücksichtigt wurden. Die Bedeutung, die Frauenrechten und der Notwendigkeit, Frauen vor sexualisierter Gewalt zu schützen, mittlerweile in der Rechten zukommt, wird ebenfalls unsichtbar gemacht. Wir wollen im Folgenden den Kampf für Frauenrechte in extrem rechten Kreisen analysieren. Die mobilisierende Wirkung dieser Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt ist in Chemnitz wie auch anderswo völlig faktenresistent und spielt gleichzeitig in der medialen und antifaschistischen Wahrnehmung der Nazis kaum eine Rolle. Parallel zu diesem vermeintlichen Engagement wird Gewalt, auch sexualisierte, als Drohmittel gegen politisch missliebige Frauen eingesetzt und kann die Bedrohung der von Rassismus oder Antisemitismus betroffenen Frau potenzieren. Auch wenn es uns ebenfalls an hilfreichen Lösungsansätzen für das Nazi-Problem in Sachsen oder woanders mangelt, halten wir die Auseinandersetzung mit dem Thema der Instrumentalisierung sexualisierter Gewalt in einer langfristigen, antifaschistischen und feministischen Perspektive für unausweichlich.
Ihr habt gerade die einleitenden Worte von dem Text »Toxische Männlichkeit« von Kandel bis Chemnitz gehört. Ein Text, der von Anna Berg, Judith Götz und Eike Sanders verfasst wurde und auf der Webseite des APABITS veröffentlicht wurde. Auch in der Analyse und Kritik war eine gekürzte Version in der September-Ausgabe erschienen. Der Text trägt den Untertitel »Feministische Intervention in eine aktuelle Gefahrensituation« und beim Lesen des Textes haben die aufscheinenden Motivationen und die formulierten Thesen habe ich eben die genauso verstanden als den Anstoß einer Debatte, die nicht durch die Veröffentlichung des Textes ihren Abschluss gefunden hat, sondern dazu auffordert, zu diskutieren und eben diese Thesen weiterzudenken. Eben aus diesem Grund habe ich jetzt eine der Autorinnen am Telefon. Hallo, Eike Sanders.
Hallo.
Wir haben es ja gerade gehört in den einleitenden Worten und auch in der Überschrift sprecht ihr von einer toxischen Männlichkeit. Auch zu Beginn die Frage an dich, was will der Begriff toxische Männlichkeit beschreiben?
Also wir haben den Begriff gewählt, erstmal ist er für uns auch nur ein Hilfskonstrukt, aber wir hatten das Gefühl, dass er erstmal die Möglichkeit hat zu beschreiben, was dieses generelle Problem in dieser ganzen Situation auch ist. Also das heißt, Männlichkeit ist nicht nur ein Problem, das irgendwie extrem Rechten, das wir als Phänomen von gewalttätigen Nazis auf der Straße sehen, sondern es ist ein Problem der Geschlechterkonstruktion an sich, die nicht originär rechts ist, sondern Mainstream. Und toxische Männlichkeit zeigt halt auf, dass es in der gesamten Gesellschaft Menschen gibt, die als Männer sozialisiert werden und die meisten von denen dann halt bestimmte Eigenschaften anerzogen bekommen haben, die sie dann halt eben auch vertreten. Das sind vor allen Dingen Härte, Furchtlosigkeit, Gefühlskälte oder Empathielosigkeit gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen, Willen zur Macht und Dominanz dann vor allen Dingen gegenüber allem, was halt als nicht weiblich, als nicht männlich gesehen wird. Das heißt, und in dieser Toxik ist zumindest auch angelegt, dass es halt genau das ganze Umfeld halt betrifft, dass es auch für die Männer selbst ungesund ist.
Kandel wie auch Chemnitz, das sind ja auch Orte, die er in dem Text immer wieder aufgreift, die auch in der Überschrift vorkommen und das sind Orte wie viele weitere, die bekannt sind, dass eben dort eine erfolgreiche Mobilisierung radikaler Rechte stattgefunden hat und stattfindet. Eine These von euch lautet, dass mit dem Erstarken der radikalen Rechten auch antifaschistische Politik in Reaktion darauf aus einer männlichen Perspektive verstärkt agiert und diese vornehmlich zu Wort kommen lässt. Woran lässt sich das denn festmachen?
Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, also deswegen haben wir es dann eben auch Intervention genannt, dass die Gefahr besteht, wenn so eine Bedrohungslage halt eskaliert und wenn eben auch genau diese auf die Straße getragene toxische Männlichkeit eskaliert oder auch die faschistische Männlichkeit, dass dann halt eben auch bestimmte Standards, die wir vielleicht die letzten Jahre erkämpft haben, so ein bisschen in Gefahr geraten. Also nämlich genau die Erkenntnis, dass Gender als Analysekategorie fundamental wichtig ist, um zu verstehen, was passiert. Also um zu verstehen, warum eine Mobilisierung in Kandel funktioniert, warum in Chemnitz auch eine Mobilisierung über erstmal das Gerücht, dass dem ganzen Vorfall sexualisierte Gewalt vorausgegangen ist, warum das funktioniert. Und wenn wir das halt nicht sehen, welche Geschlechterkonstruktionen da mobilisiert werden, welche Männlichkeiten, aber eben auch welche schützenswerten Weiblichkeiten, dann ist unsere Analyse zu kurz und dann sind die Antworten unterkomplex. Und die Gefahr haben wir halt eben gesehen und haben dann eben versucht, ein bisschen Fokus darauf zu legen.
Warum das so gut funktioniert, du hast die Frage gerade auch selber aufgeworfen. Vielleicht nochmal die Frage zurück an dich. In dem Text ist ja das Thema die Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt an Frauen durch Rechte. Warum funktioniert das so gut?
Die einfache Antwort ist ja erstmal, dass damit halt irgendwie sexualisierte Gewalt oder die Opfer instrumentalisiert werden, um halt eine rassistische Agenda zu verfolgen. Das wird ganz deutlich darin, dass halt es nur um sexualisierte Gewalt geht, wenn es um migrantische oder vermeintlich migrantische Täter geht. Das ist bei den Nazis so, es ist aber auch eigentlich mindestens in dem gesamten konservativen Teil der Gesellschaft so. Wir wollen natürlich auch nicht leugnen, dass es migrantische Täter gibt, aber sexualisierte Gewalt beruht eben auf Männlichkeitskonstruktionen und eben nicht auf einer vermeintlichen Ethnizität. Was wir darin nochmal versuchen zu verstehen, ist halt dieses, warum das aber für die extreme Rechte so attraktiv ist und warum das funktionalisiert. Und ich glaube, da sind halt bestimmte Punkte drin, ich bin jetzt keine Psychologin, aber die ich sozusagen erstmal als so eine psychologisch verständliche Externalisierung beschreiben würde. Also zum einen geht es darum, dass Frauen, die natürlich Angst vor sexualisierter Gewalt haben müssen, damit werden wir ja auch, also wir, die als Frauen sozialisiert werden, damit werden wir ja auch groß, wir haben Angst vor sexualisierter Gewalt. Aber die Externalisierung ist halt genau, dass wir vor fremden Männern im Park Angst haben und halt nicht vor der sexualisierten Gewalt, die in unserem Nahumfeld als von weißen Frauen ist. Also das heißt, wir haben nicht Angst vor der Vergewaltigung innerhalb der Beziehung, sondern halt nach einer außengelagerte. Das heißt, das ist eine Exit-Strategie für Frauen, diese Angst zu externalisieren. Es ist aber eben auch eine Exit-Strategie für Männer, den Sexismus zu externalisieren. Das heißt, sexistisch sind die anderen und die Männer müssen sich halt nicht mit ihrer toxischen Männlichkeit auseinandersetzen. Und ich glaube, dadurch werden dann halt die klassischen Geschlechterrollen einfach auch nochmal nach innen zementiert. Und genau, das glaube ich, es ist unserer Meinung nach relativ unterbelichtet, diese Funktion, die dieser Diskurs auch erfüllt.
Vielleicht können wir dann später nochmal ein bisschen intensiver darauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne mal auf das Frauenbild von Rechten schauen, denn sexuelle Gewalt an Frauen, das ist ja ein Thema, was sehr ambivalent ist bei radikalen Rechten. Zum einen sehen sie sich als die Beschützer der weißen, hilflosen Frau und mobilisieren dafür, auf die Straße zu gehen, um eben diese zu schützen. Und zum anderen drücken sie gegenüber politischen Gegnerinnen und linken Aktivistinnen brutale Gewaltfantasien aus. Also ja, welches Frauenbild wird denn da konstruiert und inwieweit kann dieses auch entlarvt werden und somit vielleicht ja auch die Mobilisierung gehemmt werden?
Ich glaube, was an dem Diskurs in der Extremrechten dann deutlich wird, ist, dass es sicherlich im Vordergrund erstmal die Freund-Feind-Konstruktion steht und darüber aber Geschlechterkonstruktionen stattfinden. Also das heißt, Vergewaltigungsandrohungen sind omnipräsent, also meistens gegen politische GegnerInnen, aber eben auch gegen nicht weiße Frauen oder wo zumindest sexualisierte Gewalt gegenüber denen legitimiert wird, dann vielleicht nicht von weißen Männern, aber halt von nicht weißen Männern. Das heißt, da potenziert sich das auch nochmal, wenn es mit Rassismus oder Antisemitismus zusammentrifft. Das Frauenbild, was dahinter steht, ist schon, dass sozusagen Feminismus als eine Gefahr gesehen wird, die klassischen Geschlechterrollen bedroht und eben genau feministische, emanzipierte linke Frauen eben auch dafür bestraft werden, wenn sie genau solche sind, weil sie halt gegen andere Frauenideale verstoßen. Also sprich, als Frau Mutter sein zu wollen, zu müssen und damit den Fortbestand des weißen Volkes zu sichern, heißt halt eben auch, dass Frauen tendenziell nicht promiskuitiv sein sollten und vor allen Dingen auch gar nicht noch Sex mit nicht weißen Menschen haben sollten, der nicht der Reproduktion der weißen Rasse dient, sozusagen in dem Duktus der Extremrechten.
Es ist ja aber vielleicht auch eine Sache, die sich auch nicht ganz leugnen lässt, dass sich Frauen durchaus teilweise damit identifizieren können. Zum Beispiel schaut man eben auf rechte Aufmärsche, wo das Thema sexuelle Gewalt an Frauen zum Anlass genommen wird, eben ja zu demonstrieren, dass da sich auch Frauen ja vorfinden bei den Demonstrationen. Dass da natürlich auch rechte Frauen dabei sind, das wird stimmen, aber trotzdem vielleicht auch die Frage, warum können sich Frauen damit identifizieren, mit so einem ja Angebot, wo doch eigentlich die Politik, die dahinter steht, eine Aufrechterhaltung von patriarchalen Strukturen will und antifeministisch ist und dann ja eigentlich in der Konsequenz auch bedeutet, dass ja da auch weiterhin eine Unterdrückung von Frauen betrieben werden soll.
Also uns ist es auch total wichtig zu betonen, dass immer Frauen in der rechten Szene oder in rechten Strukturen nicht Marionetten sind. Also das heißt irgendwie, gerade auch in der Berichterstattung nach den Frauenmärschen, Kandel, Berlin und so weiter, wenn dann halt männliche Berichterstatter zum Beispiel irgendwie mit dem Finger drauf gezeigt haben und gesagt haben, haha, hier Frauenmarsch, Frauenanteil ist unter 50%, dann stimmt es natürlich, aber es hilft nicht, sich darüber lächerlich zu machen und dadurch halt die Frauen auch nochmal unsichtbar zu machen, wenn sie halt irgendwie nur als Marionetten gesehen werden oder halt sich darüber lustig gemacht wird, dass sie halt irgendwie die Welt nicht verstanden haben oder was weiß ich. Ich glaube, man muss halt erkennen, dass es sehr wohl Momente gibt, die für rechte Frauen da drin attraktiv sind. Also zum einen bewegen die sich in rechten Filterblasen, die Angst vor sexualisierter Gewalt, vor nicht weißen Männern ist irgendwie entgegen aller realen Fakten, bringt die Leute auf die Straße, aber sie bietet eben auch Frauen innerhalb der rechten Szene ein Betätigungsfeld, wo sie sich als Frau profilieren und engagieren können, aber eben genau ohne das rechte Weltbild in Frage zu stellen. Das heißt, diese Verschiebung der Angst nach außen heißt halt, dass sie sozusagen Kampf für Frauenrechte führen können, der kein Feminismus ist oder halt ein Feminismus ohne Feminismus, nämlich wo sie halt eben genau ein rechtes Weltbild nicht in Frage stellen, was eben auch heißt, im Gegensatz zu dem, was wir als Feminismus verstehen, wo niemand seine Privilegien abgeben muss. So. Also das heißt, sie können in den weiteren klassischen Geschlechterrollen verharren und trotzdem auch ihren Rassismus ausagieren. Das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiges Moment. Also alle Umfragewerte sagen, dass erstmal die Einstellungsmerkmale vom Geschlecht unabhängig sind. Also das heißt, Frauen sind genauso rassistisch wie Männer und haben dann eben auch genau in so einem Feld ein Interesse daran, ihren Rassismus auszuagieren. So.
Ich würde mal bei der Verschiebung der Debatte nach außen nochmal anknüpfen, denn bei den unterschiedlichen Fällen, wo Gewalt gegen Frauen in öffentlichen Debatten in jüngster Zeit eine Aufmerksamkeit erfahren hat, kristallisiert sich dabei heraus, dass die Diskussion um die sexualisierte Gewalt an Frauen immer gekoppelt ist an migrantische Täter. Inwieweit führt denn diese rassistische Aufladung von der Debatte um sexuelle Gewalt an Frauen zu einer Auslagerung, dass das ein migrantisches Problem sei, was es ja nicht ist, und aber dann auch in der Konsequenz zu einer Entsolidarisierung von Frauen, weil die öffentliche Debatte um sexuelle Gewalt schließt ja die Gewalt gegen migrantische Frauen eigentlich komplett aus.
Ja, genau, das ist halt das Problem, dass es erst, wie es halt irgendwie gegen linke Aktivistinnen funktioniert, ne? Also das ist halt eine ganz klassische, was wir bei dem Thema ja total oft haben, eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Also das heißt, nicht weiße Frauen sind schuld an sexualisierter Gewalt, weil sie nicht weiß sind oder weil sie irgendwie Sex mit nicht weißen Männern haben. Linke weiße Frauen sind schuld, weil sie halt nicht die rassistische Agenda verfolgen. Also das heißt, es findet eine Entsolidarisierung, also der Anspruch an Solidarität besteht da ja gar nicht, findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und ich glaube, genau das Problem, sich überhaupt auf diesen Diskurs einzulassen, heißt eben auch, die Betroffenen von sexualisierter und vor allen Dingen auch häuslicher Gewalt, die nicht von Geflüchteten oder muslimischen Männern begangen wird, halt die alleine zu lassen und die unsichtbar zu machen. Das heißt, wir leben einfach nicht in einer Gesellschaft, wo eine offene Thematisierung und eine konsequente, faire, strafrechtliche Verfolgung von sexualisierter Gewalt stattfindet. Aber trotzdem, und solange wir das nicht irgendwie darüber reden und über die Männlichkeitskonstruktion von allen Männern im Patriarchat reden, die halt Grundlage für dieses Problem sind, solange wird eben auch genau die Thematisierung von sexualisierter Gewalt durch vermeintliche Migranten wird halt immer genau in diesem Rassismus verharren.
Wie sollte denn ein Aufgreifen von der Thematik sexuelle Gewalt an Frauen in antifaschistischen Kreisen eurer Meinung nach aussehen? Beziehungsweise was sollte sich denn zu der bisherigen Politik bei dem Thema ändern?
Wir haben unseren Text ja auch mit der schönen Zwischenüberschrift ein ratloses Fazit noch bezeichnet. Das ist halt komplex und ich glaube, wir wollen davor warnen, unterkomplexe Antworten zu geben. Wir wollen auf jeden Fall dazu anhalten, sich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, kritisch, auch mit der eigenen Männlichkeit innerhalb des Antifaschismus, die dann vielleicht eben genau auch dazu führt, das als Thema nicht ernst zu nehmen, zu verkennen, warum dieses Narrativ wirkmächtig ist, also warum das tatsächlich irgendwie Leute auf die Straße und eben genau dann gemeinsam nach Antworten zu suchen, das zu verhindern. Und das eben einerseits irgendwie in Bezug auf die extremen Rechte, aber eben auch in Bezug auf die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, da wird noch, also ich meine, wenn man sich die Entwicklung in den USA zum Beispiel anguckt, wo ja auch jetzt Femizide stärker thematisiert werden oder in Südamerika wird der Begriff Femizide halt stärker verbreitet. In den USA hatten wir gerade wieder einen Fall von misogynen terroristischen Attentat. So, das ist bei uns alles noch nicht so richtig Thema. Und ich glaube, das wird halt, wenn wir das nicht irgendwie betrachten und halt immer nur irgendwie in den alten Diskursen, die dann rassistisch konnotiert sind, dann werden wir eben auch genau diesen Moment von, wo Antifeminismus dann eben auch tödlich sein kann, halt nicht erkennen. So.
Euren Text habt ihr ja, der Untertitel war ja feministische Interventionen und ich habe das auch so verstanden, dass ihr auch eine Auseinandersetzung damit sucht, beziehungsweise eben eine Debatte anstoßen wollt. Das hast du ja auch gerade eigentlich betont. Die Frage jetzt nochmal an dich, gab es denn bisher Reaktionen oder ja vielleicht auch schon Streit darüber? Wurde die Debatte schon angefangen?
Wir haben relativ viel positives Feedback gekriegt. Also es wurde dann oft geretweetet und es gab ja auch genau die Anfragen von Zeitschriften für eine kürzere Version als die ursprüngliche Online-Version, die ja relativ schnell nach Chemnitz publiziert wurde. Also das heißt, wir haben da schon tatsächlich sehr viel Resonanz bekommen. Wir haben einzelne Kritik für den Begriff toxische Männlichkeit bekommen oder Unklarheit, wie das zu definieren ist, wo wir halt eben auch, genau was ich eingangs gesagt habe, total offen sind für andere Begriffe oder sozusagen das Phänomen ja auch erstmal greifen müssen und halt eben genau die Begrifflichkeiten sicherlich auch dann im deutschsprachigen Kontext auch noch nicht klar ausgehandelt und definiert sind. Ich würde sagen, dass es auch ein gewisses Schweigen aus bestimmten Ecken gibt, was uns auch frustriert. Oder vielleicht auch, man dann auch das Gefühl hat, wenn man jetzt so eine Intervention macht, vielleicht auch zu hohe Erwartungen zu haben, was jetzt irgendwie der Text alles bewegt. Ich glaube, es wird sich noch zeigen müssen, ob halt dieser Blickwinkel aufgegriffen wird, also ob sozusagen bei den nächsten Pogrom, Kandel als Kampagne läuft ja auch weiter, ob sich halt irgendwie, ob das geschafft wird, halt genau so eine gendersensible Perspektive halt dann eben auch reinzunehmen und eben genau diese Dynamik von sexualisierter Gewalt als Mobilisierungsthema dann eben auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das können wir noch nicht so richtig sagen, ob das jetzt Auswirkungen hat, aber erstmal können wir sagen, dass es viel Interesse auch erstmal und Offenheit darüber zu reden gab, aber das noch nicht so richtig klar ist, wie weit es dann auch wirklich verfängt.